Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen bei Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Dem Podcast, der Sie mitnimmt auf eine Entdeckungsreise durch die Transformation von Brandenburg hin zu einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft. Mein Name ist Grit Eggerichs und ich bin eure Gastgeberin auf dieser Reise. Man nennt das auch Host, wisst ihr ja. In jeder der 8 Episoden beleuchten wir einen anderen Aspekt dieser Transformation. Und Jan Schilling ist unser Reporter, der ist in Brandenburg unterwegs, besucht da Stadtwerke, Bauernhöfe, trifft Menschen aus Brandenburg, die sich eben schon auf den Weg gemacht haben in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Hallo Jan.
Hallo Grit.
In jeder Folge wird auch eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit, kurz RIFS, von den Forschungen berichten und Jans Erlebnisse auch so ein bisschen einordnen. Und in dieser Folge ist es die Transformationsforscherin Viola Gerlach. Hallo Viola.
Ja, hallo zusammen.
Ich kann mir jetzt noch nicht so ganz gut vorstellen, was eine Transformationsforscherin eigentlich macht. Kannst du das so ein bisschen erklären?
Ja, sehr gerne. Also als Transformationsforscherin beschäftige ich mich natürlich mit der Frage, wie kommen wir von dem aktuellen gesellschaftlichen Zustand dahin, dass wir als Gesellschaft mehr nachhaltig arbeiten. Das beinhaltet dann verschiedene Aspekte und in diesem Fall konzentriere ich mich auf die Forschung und die Frage, wie können wir Unternehmen in diesen Transformationsprozess konstruktiv einbeziehen.
Kannst du diesen Begriff von Nachhaltigkeit vielleicht noch so ein bisschen ausführen? Geht es da vor allem darum, wir machen jetzt grünes Business und das ist dann nachhaltig? Oder wie ist dieses Nachhaltigkeitskonzept gedacht?
Also grundsätzlich gibt es von dem Konzept Nachhaltigkeit schon mal verschiedene Ansätze, wie man das Thema Nachhaltigkeit definiert und versteht. Ich selbst verstehe es basierend auf dieser Dreiteilung zwischen zum einen einer, sage ich mal, ökologischen Nachhaltigkeit, in der wir davon ausgehen, dass es planetare Grenzen gibt. Und innerhalb dieser planetaren Grenzen müssen wir unser gesellschaftliches Zusammenleben gestalten. Dann gibt es die sogenannte soziale Nachhaltigkeit. Da geht es darum, inwieweit sind wir auch untereinander, sage ich mal, in einer bestimmten Gerechtigkeit verhaftet. Und eben im dritten Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit befasse ich mich mit der Frage, wie können wir Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen Transformationsprozess der Unternehmen und damit auch der Frage nach einer anderen Ökonomie einbinden.
Und das ist heute auch genau unser Thema, diese andere Ökonomie und die Frage, welchen Typ Unternehmer, Unternehmerin braucht diese Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft? Und da vielleicht auch die Frage, welche Persönlichkeiten da so dahinter stehen. Der Klimawandel läuft ja, die Folgen, die spüren wir deutlich und Fragen, von denen wir irgendwie dachten, die betreffen erst die nächste Generation, die werden gerade schon ganz, ganz dringlich und dazu gehört eben auch diese Frage, wie können wir unseren Lebensstandard einigermaßen halten und trotzdem unsere Wirtschaft auf grün, auf nachhaltig, klimafreundlich und gerecht umstellen. Dabei auch noch darauf achten, dass der Wandel hin zu einer ökologischeren Wirtschaft dann eben auch nicht auf Kosten derer geht, die in unserer Gesellschaft eh schon wenig Geld und Ressourcen haben. Dieser Wandel, der beginnt im Kleinen und eben auch hier bei uns in Brandenburg. Jan hat einen Betrieb besucht, der auf diesem Feld arbeitet oder besser gesagt auf dieser Weide.
Ich nehme euch mal mit nach Altmadlitz. Vor mir ist eine riesige Rinderherde. Da sind schwarze, hellbraune und dazwischen hüpfen ein paar Kälber rum. Insgesamt sind das so ungefähr 250 Tiere. Und was da so brummt, ist Luciano, der mit einem Quad quasi von der einen Seite auf die andere Seite der Herde fährt und den Elektrozaun öffnet. Und dann laufen diese Tiere alle eben ein Stück weiter und Max Küsters und ich, wir laufen den Rindern sozusagen dann einfach hinterher. Max hat zunächst Forschungs- und Naturschutzprojekte durchgeführt und ist jetzt Geschäftsführer eines Betriebs von Gut und Bösel, der Landvision. Und bevor Max jetzt Geschäftsführer von der Landvision wurde, war er Senior Consultant und Projektlead bei einer Unternehmensberatung. Und da hat mich natürlich zuerst mal interessiert, wie er jetzt auf dieser Weide gelandet ist.
Für mich ist, glaube ich, entscheidend, dass ich einen sehr, sehr starken Bezug zur Natur habe und einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass die Natur, dass die Umwelt, in der wir leben, einfach natürlich die Grundlage für unser Leben ist und uns aber halt so viel mehr gibt, was wir aktuell nicht wertschätzen. Und damit meine ich auch ganz konkret nicht wertschätzen in Form von monetären Werten, weil ich selbst eigentlich Wirtschaftswissenschaftler bin und um sozusagen die wirtschaftlichen Realitäten weiß, aber gleichzeitig überzeugt bin, dass wir halt ein paar Grundannahmen einfach in unserer aktuellen Wirtschaftsweise haben, die nicht richtig sind.
Ich denke, du hörst es raus. Max ist Überzeugungstäter und will in der Landwirtschaft auch wirklich was verändern. Und die Tiere, die wir jetzt gehört haben und die ich auch gesehen habe und sehe hier, die sind sozusagen das ganze Jahr draußen und im Grunde immer in Bewegung.
Und genau, die Tiere sind halt ganzjährig draußen und sind halt immer im Sommer, wie ich gerade sagte, auf dieser Sommerweide und sind halt immer sehr hochfrequent in dieser Rotation. Also werden jetzt aktuell 4-mal am Tag umgestellt.
4-mal jeden Tag, das musst du dir mal vorstellen, werden die Rinder auf ein neues Stück Weide gestellt oder getrieben. Und das macht Max' Mitarbeiter Luciano. Der ist verantwortlich für die Rinder und natürlich dementsprechend, wie die Rinder, sehr viel draußen.
Ja, man erlebt auch den Wetter und die Jahreszeiten anders. Man hat keinen Stall und sich zu verstecken, muss man immer draußen sein. Und wenn nass ist, wo gehe ich hin? Wenn es heiß ist, genau das Gleiche. Und das ist, was die Arbeit ist. Also diese Herde auch zu begleiten durch alles.
Also danke für die anschauliche Darstellung. Ich war jetzt fast mit draußen auf der Weide. Aber warum betreiben die diesen ganzen Aufwand denn überhaupt?
Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die Rinder immer frisches Futter haben. Für die Pflanzen wiederum ist es gut, wenn sie nicht komplett abgegrast werden. Dann wachsen die einfach besser nach. Und außerdem düngen natürlich die Rinder den Boden auf ganz natürliche Art. Und außerdem unterstützen die Tiere auch noch den Bodenaufbau. Na, ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das ist relativ kompliziert auch. Aber wenn sozusagen die Kühe das Gras zertrampeln, in Kombination mit dem Dünger, wird Humus aufgebaut. Und Humus wiederum, der nimmt Nährstoffe auf, kann das Wasser besser speichern. Naja, und das ist natürlich gerade im trockenen Brandenburg auch eine wichtige Eigenschaft.
Und es ist nicht so ganz einfach, weil man muss auch manchmal im Grundland ist 8% Humus oder 12%, wenn es gut ist. Und wir müssen mit ganz niedrig Humusteil anfangen. Aber damit auch was aufzubauen, ich finde es komplett spannend. Genau, es ist eine große Herausforderung und ich glaube, das ist, was mich so persönlich zieht, immer mehr und mehr, einfach diese Lösung zu finden. Und wie Max sagt, also ich glaube auch nicht, dass es nur eine Lösung gibt und wahrscheinlich ändert sich auch jedes Jahr. Wir haben uns vorbereitet für trockene Jahre und dann kam so 2 Jahre Regen. So. Und da müssen wir uns wieder adaptieren.
Hier ist ein Punkt, der ist mir in den Gesprächen immer wieder aufgefallen. Also die Menschen, die ich getroffen habe, die bringen vor allem viel Leidenschaft mit. Luciano zum Beispiel, der hat sich in England in die Landwirtschaft verliebt. So hat er das gesagt. Der hatte hauptsächlich mit Tieren gearbeitet. Dann ist er nach Deutschland und hat da eine Zeit lang Ackerbau betrieben.
Also was eigentlich so Bodenaufbauen ist, nicht nur Ackerbau, Treckerfahren ist geil, sondern wirklich so was aufzubauen und wieder abbauen und wieder abbauen. Neue Kultur ist es, zu entwickeln, zu sehen.
Dann ist er nochmal nach Norwegen und schließlich ist er hier in Altmatlitz gelandet. Die Idee sozusagen, dass ich mir den Hof anschaue, die kam ja von dir, Viola. Und wieso findest du denn, ist das so ein Musterbetrieb?
Also ich würde es vielleicht nicht Musterbetrieb nennen. Es ist ein für mich interessantes Beispiel, wie man als Unternehmer an den Aspekt der Transformation herangehen kann und möchte. Und du hast vorhin einen Aspekt schon genannt, nämlich den der Begeisterung. Das ist auch etwas, was ich als Kernelement bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern auch wissenschaftlich erhoben habe, dass Begeisterung und die Leidenschaft für das Thema und vor allen Dingen auch für die Bereitschaft, etwas wirklich verändern zu wollen und dafür auch Risiken einzugehen, das ist einer der Kriterien, die diese transformativ wirksame Unternehmer ausmacht.
Und dann macht es vielleicht auch noch was aus, ob man bereit ist, auf Gewinnmaximierung zu verzichten oder eben nicht, oder? Das gehört doch sicher auch dazu.
Ja, es ist eine ganz spannende Frage, denn es geht hier, glaube ich, wirklich darum zu differenzieren. Das eine ist Gewinnmaximierung, also das heißt, zu versuchen, aus allem das Maximum herauszuholen, um Profit zu generieren. Es geht natürlich darum, dass in einem Unternehmen, das funktionieren soll, langfristig auch Profit notwendig ist, weil es schlicht und ergreifend auch die Basis ist, um Innovationen finanzieren zu können, um Mitarbeitergehälter zu bezahlen und so weiter. Also es ist nicht so, dass ein Betrieb grundsätzlich ohne Profit auskommen kann. Das ist mir ganz wichtig, dass man hier mal einfach auch eine Differenzierung einführt, was kann Profit oder muss Profit auch leisten können in einem unternehmerischen Betrieb. Hinzu kommt aber eben bei diesen transformativ wirksamen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie sagen, dieser Profit ist letztendlich Mittel zum Zweck. Das heißt, es steht etwas Größeres, eine größere Idee, ein größeres Anliegen hinter dem Unternehmertum. Und Unternehmertum oder das Unternehmen als solches, in dem Fall eben das Landgut Gut und Bösel, auf dem Max wirksam ist, die zeigen ganz konkret an einem Beispiel, wie Unternehmertum dazu eingesetzt werden kann, um einen Teil an diesem Transformationsprozess auch eigenverantwortlich mit zu übernehmen.
Die wenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Brandenburg ja eine nachhaltige Wirtschaft etablieren wollen, was würdest du denn sagen, welche Persönlichkeit bringen die mit? Kann man das irgendwie beschreiben?
Ja, ich denke, wir können noch mal genau an das anknüpfen, was schon gesagt wurde, nämlich, dass sie einfach eine Begeisterungsfähigkeit beziehungsweise ein ganz konkretes Anliegen mitbringen, mit ihrem Betrieb etwas anders zu machen, als es bisher war. Es hat unterschiedlichste Gründe. Zum einen spielt natürlich zunehmend auch ein Bewusstsein dafür eine Rolle, was bedeutet Tierwohl. Also von daher ist zum einen natürlich da einfach ein Bewusstseinswandel, der in der Gesellschaft da ist, ein Treiber. Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade die Bewegung Fridays for Future hat ein sehr starkes Bewusstsein gerade für die Fragen des Klimawandels in die Gesellschaft getragen. Landwirtschaft war da teilweise oft auch am Pranger, dass man gesagt hat, hier muss etwas passieren. Und in der Landwirtschaft, wir haben es vorhin gehört, das Thema Bodenaufbau ist ein extrem und aus meiner Sicht bisher sehr unterschätztes Thema, wo man zum Beispiel eben auch ganz gezielt CO2 speichern könnte. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir immer mehr ins Bewusstsein kommen, dass die Landwirtschaft ein ganz essentieller Baustein ist, damit der Klimawandel so auch konstruktiv bearbeitet werden kann, wie wir es brauchen.
Jetzt habe ich eben gesagt, es seien wenige Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich auf diesen Pfad der Nachhaltigkeit begeben in Brandenburg. Kann man das vielleicht auch irgendwie beziffern? Vielleicht sind es gar nicht so wenige.
Ich fände es schön, wenn man das mal systematisch vielleicht auch erheben würde. Da müsste man auch, glaube ich, einfach nochmal inhaltlich genau reingehen. Was sind die einzelnen Beweggründe der Landwirte? Wo stehen sie gerade? Welche Möglichkeiten sehen sie, ihren eigenen Betrieb auch zu transformieren? Was brauchen sie dafür? Denn das sind ja nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen, die sie da tätigen müssen. Und ich denke, wir brauchen einfach bei den Landwirten, die aktuell aktiv sind, zum einen viel Unterstützung von verschiedenen Perspektiven, damit sie ihre Betriebe Schritt für Schritt transformieren können. Aber wir brauchen natürlich auch wirklich aus meiner Sicht massiv Veränderungen in den Ausbildungen, wo wir einfach die Möglichkeiten, die ja schon da sind und die vor allen Dingen, wenn man international schaut, was für verschiedene Methoden auch schon ausprobiert werden, das muss aus meiner Sicht einfach viel, viel stärker ins Bewusstsein kommen und dann eben in den Austausch miteinander. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich sehr freue, dass wir diesen Podcast hier machen.
Und das ist ja genau das, was wir in diesem Podcast hier auch machen wollen, uns konkrete Unternehmen anschauen. Und du hast noch eins besucht, Jan. Du warst nicht nur in Altmadlitz, sondern auch in Dresden.
Richtig. Ich bin dann noch nach Dresden gefahren, um mehr über diese Form von Unternehmertum zu erfahren. Da war ich erstmal ziemlich nervös in Dresden, weil natürlich, man kennt das ja, die Bahn hatte Verspätung. Und dann bin ich da angekommen und dachte erstmal, oh mein Gott, hier bin ich irgendwie falsch.
Wieso?
Ich sollte ja die vegane Fleischerei besuchen. Also ich hatte da irgendwie eine Produktionsstätte im Kopf, also eine Industriehalle. Und gelandet bin ich aber im gediegenen Dresden-Blasewitz, heißt das, und stand quasi vor Wohnungen und Gründerzeitbauten.
Hi, ich bin Jan. Grüß dich. Ich bin die nächste Fahrerin.
Hi, dann reinspazierst du mal wieder.
Sehr schön. Danke.
Genau, und dann habe ich da sozusagen den Nils getroffen, der ist mir dann entgegengekommen, so ein junger Typ mit Cap und genau, dann sind wir erstmal ins Büro gegangen.
Mein Name ist Nils Steiger, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Vegan Fleischerei und wir befinden uns heute in der Produktion und im Office
Wenn du jetzt einem Erstklässler sagen müsstest, was ihr macht, was wäre das? Wie würdest du das Unternehmen sozusagen vorstellen?
Also ich sage immer gerne, stell dir vor, du bist in einer, in Anführungszeichen, normalen Fleischerei und alles bleibt gleich, nur das Tierleid ist weg. Wir wollen also alles anbieten, was man von einem traditionellen Fleischer, wie beim Fleischer um der Ecke oder im Rewe oder wo auch immer man so Fleischertheken findet, wo wir all das wiederfinden und abbilden, nur halt in unserem Fall vegan, was für uns dann heißt, tierleidfrei.
Nils und ich, wir sitzen da in der Firmenzentrale, alles ziemlich eng, wuselig, aber alle sind irgendwie mega freundlich und es ist schon, ja, einfach recht familiär da.
Aber die produzieren dort auch selber in dem Hinterhof?
Genau, die produzieren dort auch in dem Hinterhof, das war wirklich alles sehr eng, war auch so ein kleiner Kühlcontainer. 2023 gründen Nils und seine Mitgründer das Unternehmen in Dresden. Mittlerweile arbeiten dort über 20 Menschen und das Unternehmen ist aber gemeinwohlorientiert und deswegen bin ich da hingefahren. Also die haben sich sozusagen verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften und gesellschaftlichen Mehrwert zu bieten. Und wer diese Ziele quasi verfolgen will als Unternehmer oder Unternehmerin, der gründet rechtlich also erstmal eine GmbH, so ist das in Deutschland und so ist es natürlich auch hier in Dresden.
Aber die klassische GmbH will immer Gewinn maximieren, was traditionell so in unserem System gewachsen ist und was lange Zeit gut funktioniert hat. Und wir wollen aber ja nicht gewinnmaximierend agieren, sondern wir haben bei uns speziell den Zweck gewählt, Tierwohl maximierend. Also wir verfolgen all die Ziele, die uns dazu den Schritt weiterbringen, ja mehr Tierwohl, sagen wir mal, in unserem Einflussbereich zu erzeugen.
Naja, also das ist ja bei einer veganen Fleischerei quasi eingepreist, oder? Also keine Massentierhaltung, überhaupt keine Tierhaltung. Würde ich jetzt mal sagen, sowieso schon maximales Tierwohl, oder?
Das ist richtig. Allerdings ist es jetzt natürlich so, dass Nils und seine Kolleginnen, die machen auch viel mehr. Das Unternehmen, das finanziert mit seinen Gewinnen Bildungsprojekte, die über Tierhaltung aufklären beispielsweise, also in Schulen. Also ein starker edukativer Aspekt auf jeden Fall in dem Unternehmen. Aber dann machen sie auch so Sachen wie, dass sie die Arbeit von Tierschutzvereinen unterstützen. Und wenn man als Unternehmer sowas möchte, dann ist die Gründung schon um einiges aufwendiger. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn man jetzt eine normale GmbH gründet, findet man auf jeden Fall im Internet Vorlagen, die man natürlich noch anpassen muss. In Dresden ist es dann allerdings so, und das gilt natürlich für andere UnternehmerInnen dann auch, die so eine Art von GmbH gründen wollen, da muss man erstmal relativ viel Gehirnschmalz auch reinstecken.
Und dann fangen ja noch mehr Probleme an. Dann gehst du zur Bank und sagst, okay, ich will jetzt eine Finanzierung für die Firma. Aber ich möchte keinen Gewinn machen. Und dann schaut die Bank dir an und sagt, naja, ich glaube, Sie verstehen das nicht ganz, wie wir das hier mit Firmen machen. Und dann versuchst du ihnen zu erklären, ja, wir wollen schon wachsen und wir wollen auch mit euch bezahlen, das ist alles schön und gut. Aber wenn was übrig bleibt, dann würden wir es wieder dem Gemeinwohl zuführen. Das versteht nicht jeder Banker und das verstehen die wenigsten. Also wir haben noch nicht viel kennengelernt.
Also das heißt jetzt im Klartext, die bekommen sozusagen kein Geld von der Bank, müssen alles aus eigener Tasche finanzieren, wenn es im laufenden Betrieb mal Engpässe gibt. Das kann ja viel sein, ne? Kunden bezahlen nicht, Lieferanten. Bei Nils und seinen Mitgründern ist es so, dass alle noch einen anderen Job haben. Nils hat unter anderem noch ein Fitnessstudio. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, ne, dass Gründer Sachen aus ihrer eigenen Tasche finanzieren. Das hat einen Begriff, das nennt man Bootstrapping. Allerdings ist es natürlich so, wenn man dann wachsen möchte, dann muss meistens irgendwoher Fremdkapital kommen. Das müssen jetzt nicht Investoren sein. Und das ist für Unternehmen, die quasi keine Rendite im klassischen Sinn erzielen wollen, natürlich schwer, irgendwie nochmal an Geld zu kommen.
Das betrifft ja wahrscheinlich auch schon das Gründungskapital, nehme ich an. Viola, warum haben es denn gerade die Unternehmen, die gesellschaftlichen Nutzen erzielen wollen, so besonders schwer, sich Geld zu besorgen?
Also ich weiß gar nicht, ob es so grundsätzlich schwierig ist, wenn man ein Anliegen kombiniert mit wirtschaftlichem Erfolg, das finanziert zu bekommen. Es ist vielleicht einfach noch nicht so bekannt. Das heißt, ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man vielleicht auch als Unternehmen darüber spricht, als Startup diese Erfolgsgeschichten erzählt und so Nachahmer findet. Grundsätzlich geht es mir in meiner Arbeit auch darum, dass man gerade Unternehmen, die schon etabliert sind, auch in diesem Transformationsprozess begleitet und ihnen verschiedenste Ideen, Inspirationen gibt, die sie dann in ihr Unternehmen integrieren können. Und das ist genau die Arbeit, die ich jetzt tue. Ich habe ein Unternehmernetzwerk gegründet mit dem Namen United Unique, wo es eben genau darum geht, zu schauen, welche Unternehmerpersönlichkeiten sind da, die sich in diesen Transformationsprozess begeben möchten? Welche Werte sind ihnen wichtig? Wie können sie sich untereinander inspirieren, was ihnen wichtig ist? Welche Form von Unternehmenskultur bedeutet das dann auch? Das heißt, viel mehr partizipativ ausgerichtet, weniger hierarchisch und dann eben immer auch verbunden mit der Frage, was können wir mit unserem Produkt oder unserer Dienstleistung ganz konkret dazu beitragen, diesen Transformationsprozess zu stärken.
Ja, Viola, du hast es ja gerade gesagt, also du arbeitest auch mit UnternehmerInnen zusammen, die sozusagen aus einer gewachsenen Struktur kommen. Diese Strukturen sind historisch gewachsen. Zurück in Altmatlitz bei Max, der erklärt mir das ganz plastisch. Wir stehen am Rand eines Gerstenfeldes und irgendwo da hinten sehe ich eine Baumreihe und da endet dieses Feld. Und das ist auch entscheidend hier, es geht um die Größe. Das Feld, das Max hier zeigt, das ist nämlich 85 Hektar groß.
Also wir kommen eigentlich aus einer Zeit, wo quasi nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel auf günstige Produktion, also viel Menge zu sehr günstigen Preisen gelegt wurde. Und ich selbst bin ja Wirtschaftswissenschaftler und kann das auch sehr gut nachvollziehen. Das macht ja auch nach wie vor immer noch in dem Sinne Sinn, dass man halt möglichst viel Masse zu möglichst geringen Preisen, also sehr effizient und effektiv herstellen möchte. Und da spricht ja insofern erstmal auch nichts dagegen. Nur was wir ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker merken, ist, dass das ein Stück weit gegen die Natur geht.
Viola, du hast es vorhin auch schon gesagt und das ist mir bei Max auch aufgefallen, man hört das jetzt auch so ein bisschen, Max zum Beispiel spielt auch ökologisch und konventionell nie gegeneinander aus. Das sagt halt einfach, diese Strukturen, das hat er gerade erklärt, haben Sinn ergeben und jetzt behindern die aber einfach Unternehmen, bei denen die Masse sozusagen nicht mehr im Vordergrund steht. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass in den Preisen nicht eingerechnet ist, welche negativen Faktoren die Produktion von ja vielen Sachen einfach auf die Erde und auch die Gesellschaft haben. Und das gilt natürlich auch für die Landwirtschaft.
Wenn wir Klimagase freisetzen durch eine Art der Bewirtschaftung, wenn wir Grundwasser verunreinigen, wenn wir Biodiversität vernichten, dann sind das reale Kosten. Und wir entziehen uns sozusagen der eigenen Lebensgrundlage und der eigenen wirtschaftlichen Grundlagen. Weil die Wertschöpfung, die stattfindet, gerade in Land- und Forstwirtschaft, ist halt auf Basis eigentlich der Natur, des Bodens und der Wertschöpfung, die sozusagen durch diesen Boden selbst passiert.
Und die zwei Unternehmen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die wollen sozusagen einfach das Gegenteil. Die wollen eben nichts vernichten, sondern die wollen was aufbauen, die wollen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft und jetzt wie im Fall von Altmatlitz natürlich auch für die Natur.
Das klingt ja erstmal sehr toll und die beiden Menschen, die das machen, oder eigentlich haben wir ja schon drei gehört, die klingen einfach wirklich sehr überzeugend. Aber funktioniert das so, also dass gemeinwohlorientierte Unternehmen sich dann auch behaupten in einer globalisierten kapitalistischen Wirtschaft? Viola, kann das so klappen?
Also ganz pauschal würde ich sagen, nein. Solange wir eine Wirtschaftslogik haben, die diesem Gemeinwohl zuwiderläuft, kann es nicht funktionieren. Und ich denke, die spannende Frage ist, wie können wir unser Wirtschaftssystem so transformieren, dass Rahmenbedingungen entstehen, damit Unternehmerinnen und Unternehmer so wirtschaften können, dass wir genau das, was eben beschrieben wurde, letztendlich auch regeneratives Wirtschaften fördern. Das bedeutet, dass wir das, was schon zerstört wurde, zum Beispiel die Leistungsfähigkeit von Böden, dass man die wieder aufbauen kann. Das heißt, wir brauchen wirklich einfach auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und das Spannende dabei ist, natürlich müssen wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, damit in den Unternehmen diese Transformation auch ermöglicht wird. Und das ist eben das Spannende, dass in den Unternehmenskulturen selbst auch Transformationen stattfinden und wir immer mehr wegkommen von den klassischen Hierarchien hin zu einer partizipativen Kultur, die auch sehr stark befeuert wird durch diesen Ansatz des New Work, der bekannt geworden ist, vor allen Dingen durch die Arbeiten von Frédéric Laloux.
New Work, das ist dann so ein richtiges Stichwort. Wir reden in dieser Folge ja vor allem über Unternehmerinnen, Gründer und Chefinnen. Aber die können natürlich nur so gut sein wie ihre MitarbeiterInnen.
Das sind also die Menschen, die am Ende das Produkt erstellen, die die Unternehmenskultur mitprägen, die ja wesentlichen Einfluss darauf haben, auch wie das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, wie es in der Gesellschaft wirkt. Und das sind natürlich die Menschen, die gebraucht werden für die Transformation.
Das ist Sebastian Möller. Den habe ich in Bremen getroffen und er ist Experte, wenn es um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geht.
ArbeitnehmerInnen sind ja eigentlich die größte Gruppe in den meisten Unternehmen, außer jetzt mal von so ganz kleinen Startups abgesehen.
Verabredet mit Sebastian war ich in dem Café und wir sind dann aber zum Interview in die Wallanlagen gegangen. Das ist die ehemalige Stadtbefestigung von Bremen. Da ist noch so ein kleiner Wassergraben da und jetzt ist das halt ein Park. Die Sonne scheint, es war also ideal für ein Gespräch im Park. Sebastian, der ist Referent für Wirtschaftspolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen und Lehrbeauftragter an der Fakultät für Nachhaltigkeit an der Leuphana-Universität Lüneburg. Beteiligung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation, sagt Sebastian. Das hast du ja gerade im Grunde auch schon gesagt, Viola. Denn jede Veränderung erzeugt sozusagen Ängste und Unsicherheiten. Wenn man aber die MitarbeiterInnen dann einbezieht und sie sozusagen fragt, wie wollen wir diese Reise gemeinsam gestalten, ne, dann baut das im Grunde auch Ängste ab. Und Unsicherheit, ne, geht dann über in das Gefühl, ja, wir machen hier was Spannendes, vielleicht auch was Neues.
Und da kommen wir auch wieder zur Transformation. Wenn ich an meinem Arbeitsplatz auch mitgestalten kann, wie sich mein Unternehmen verändert, was wir produzieren, wie wir miteinander arbeiten, dann verstehe ich eine Transformation als eine Chance. Und dann fühle ich mich auch wieder sozusagen wertgeschätzt. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, sie werden in ihrer Arbeit gar nicht wertgeschätzt. Also die empfinden sich gar nicht, die haben sozusagen auch eine Frage von Würde.
Viola, Mitbestimmung und Wertschätzung, das klingt ja immer sehr gut, das sind tolle Schlagwörter. Würdest du denn sagen, dass diese Mitbestimmung, Wertschätzung, achten drauf, was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das was, das sich gerade gemeinwohlorientierte Unternehmen häufiger auf die Fahnen schreiben als klassische Unternehmen?
Was ich aus Gesprächen weiß, ist, dass die Unternehmen, die sich Sinn auf die Fahnen geschrieben haben, die Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmen auch transparent machen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in den Vordergrund stellen, auch mit einer gesellschaftlichen Verantwortung, die haben tatsächlich kaum Probleme, Mitarbeiter zu gewinnen. Ich habe jetzt gerade konkret mit einem Unternehmen gesprochen aus der Hotelbranche, wo man ja weiß, dass sie eigentlich maximale Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Und die sagten mir, wir haben einfach kein Problem, Mitarbeiter zu finden. Und die, die da sind, die bleiben sehr, sehr lange. Also das sind ganz konkrete Beispiele, dass dieser Ansatz des sinnhaften Unternehmertums, des langfristig zukunftsfähigen Unternehmertums, doch sehr Sinn machen.
Also bei der veganen Fleischerei spielt die Gemeinschaft einfach auch eine wichtige Rolle. Und Nils sagt zudem, dass es viel auch um die Frage geht, wenn sie sich unterhalten, was brauchst du? Also was brauchen sozusagen die Menschen, die Mitarbeitenden im Unternehmen zum Leben? Klar, damit geht auch die Frage einher sozusagen, was braucht das Unternehmen selber zum Überleben? Ne? Das ist ja auch wichtig, ohne den Gewinn zu maximieren. In Unternehmen geht es ja oft eher um die Frage sozusagen, was brauchen die Investoren oder die Investorinnen? Was brauchen die Gründer, die Unternehmerinnen? Und die Frage wird halt oft so beantwortet, ja, Gewinnmaximierung oder Rendite.
Aber das ist ja genau das, was wir hinter uns lassen wollen.
Genau, so ist es. Ich finde, dass die beiden Beispiele eben sehr gut zeigen, dass es auch anders geht.
Genau, wir haben diese zwei Unternehmen jetzt kennengelernt, die versuchen, gemeinwohlorientiert und nachhaltig zu wirtschaften. Das ist schwer genug in einer kapitalistischen Gesellschaft, das hast du auch schon gesagt, Viola. Und Wandel ist ja sowieso immer was Schweres, weil so eine Unternehmenskultur, die über Jahrhunderte gewachsen ist, die kann man nicht mal eben so über Bord werfen. Was sind so die größten Hürden, die du siehst auf diesem Weg hin zu einem nachhaltigeren Unternehmertum?
Ich glaube, es gibt da verschiedene Aspekte. Zum einen ist es natürlich Angst. Alles, was wir nicht kennen, führt erstmal dazu, dass wir gerne auf das zurückgreifen, was wir kennen und was auch in einer bestimmten Logik funktioniert hat. Also ich denke, der Widerstand, etwas Neues, wo wir eben noch nicht wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, wirklich anzugehen, das ist natürlich auch unbequem. Und ich glaube, das Spannende ist, und da können uns vor allen Dingen, glaube ich, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Menschen, die diese Begeisterungsfähigkeit haben, die können uns helfen, eine Brücke zu bauen. Von der Angst, von der Unsicherheit hin zu einer Begeisterungsfähigkeit und zu sagen, vielleicht liegen da aber auch ganz viele Chancen, ganz viele Freude am Gestalten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Elemente auch in das Wirtschaften wieder stärker einbinden. Denn letztendlich geht es ja auch um Zufriedenheit, um Lebensqualität, die wir uns immer alle so sehr versprechen. Oft findet aber genau die dort statt, wo wir nämlich sehr, sehr viel Lebenszeit verbringen, an unserem Arbeitsplatz. Und wenn wir dort die Möglichkeit bekommen, an etwas, was auch gesellschaftlich wertvoll ist, beteiligt zu werden, das zu gestalten innerhalb eines konstruktiven Umfeldes, dann entstehen unheimlich viele Chancen, die wir uns, glaube ich, einfach jetzt zunehmend bewusst machen können. Und dann heißt es einfach loslegen.
Egal, ob wir jetzt ein Unternehmen haben oder angestellt sind oder Freelancer, so wie ich es zum Beispiel bin. Wir hoffen wahrscheinlich die ganze Zeit immer und schon historisch auch immer früher auf maximalen Gewinn, heute eher auf umweltfreundliches, gerechtes und soziales Wirtschaften und dass wir damit den Klimawandel in Grenzen halten können. Das war's für heute schon mit Wandel verhandeln nachhaltig in Brandenburg. Und wir hoffen, dass ihr ein paar Impulse mitnehmen konntet und euch vielleicht sogar dazu inspiriert fühlt, selber zu gründen. In der nächsten Episode geht's bei uns darum, wie viel Verkehr ist gut für unsere Städte und für uns Menschen. So viel verrate ich jetzt schon mal. Es ist eine hitzige Debatte und die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Und ja, ich hoffe, dass ihr weiterhört. Die zweite Folge ist schon online. Alle Infos und Links zu Wandel verhandeln findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, nutzt gerne unser Mitmach-Tool. Der Link dazu liegt natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne und erzählt, warum. Bis zum nächsten Mal.
Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Moderation: Grit Eggerichs, Redaktion Viktoria Lu. Mit Viola Gerlach, Max Küsters, Luciano Arangoitia, Nils Steiger und Sebastian Möller. Idee und Konzept Jan Schilling, Postproduktion Media Winter, ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.